Ja, Freunde, ich will es kurz und knackig machen. Das Fauna Summit ist gefühlt übermorgen und es gibt nicht mehr ganz, ganz viele Karten. Ich weiß nicht, wahrscheinlich, wenn du das jetzt hörst, sind es gefühlt noch ein paar Monate oder tatsächlich noch ein paar Monate, aber die gehen so schnell rum, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und jedes Mal war es so, dass weit vorher, so 5-6 Wochen vor der Veranstaltung, bereits alle Karten weg waren. Und das wird dieses Mal nicht anders sein. Das ist jetzt die 4. Veranstaltung und auch beim 4. Mal wird es so sein, dass die Karten weit vorher alle restlos ausverkauft sind. Deswegen, sicher dir jetzt dein Ticket, geh einfach auf www.entrepreneur-university.de und sicher dir jetzt dein Ticket. Am besten holst du dir noch eins für deinen Geschäftspartner oder deine Freunde, wen auch immer, Menschen, die dir am Herzen liegen, weil das, was dort passieren wird, wird unvergleichbar sein. Normalerweise, ihr wisst es, sind wir eher bescheidenere Typen und sind vorsichtig mit solchen Aussagen, aber da fällt selbst mir schwer, weil was da abgehen wird, das hat die Szene noch nicht gesehen. Die besten Speaker, die besten Startup-Founder, die Erfolgspersönlichkeiten aus verschiedensten Branchen, weltbekannte Leute an einem Ort auf 8 Bühnen plus Pitch-Arena, wo Startups pitchen, plus eine Award-Zeremonie, ein Abschlusskonzert, eine Expo-Area. Damit die Nachricht jetzt hier nicht zu lange geht, höre ich an der Stelle auf, aber da gibt es so viele unglaublich coole Dinge, die dort abgehen werden. Und da darfst du nicht fehlen. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, das ganze Team würde sich wahnsinnig freuen, wenn du dir jetzt dein Ticket sicherst und wir dich am 27. und 28. April in Wiesbaden in der modernsten Veranstaltungslocation Deutschlands, erst vor kurzem aufgemacht, dem Rhein-Main-Kongress-Center, begrüßen dürfen. Also, Freunde der Sonne, ich freue mich auf jeden Einzelnen. Bis dahin viel Spaß beim Hören der Podcast-Folgen. Und ja, was sagt man da zum Abschluss? Wahrscheinlich irgendwie hau rein oder so. Ja, ich wünsche euch was. Bis bald, euer Robin. Ciao, ciao.
Welcome to the Entrepreneur University Podcast. Come and listen to the stuff of what great personalities are made of. Learn from the biggest and best entrepreneurs, experts, and visionaries of our time. Greatness is not this wonderful, esoteric, God-given feature that only a special few of us will ever take. It's something that truly exists in all of us. So are you ready to become the best person you can be?
So, alright, herzlich willkommen zum Podcast der Entrepreneur University. Mein Name ist Robin, schön, dass du heute wieder reinhörst. Und wir haben heute die Ehre mit Ali, den Nachnamen versuche ich gar nicht auszusprechen, das machst du schön selbst nachher, sonst blamiere ich mich. wer ist Ali? Nachnamen machst du selbst bitte gleich. Ali war Flüchtling, Schulabbrecher, hatte über 40 Jobs, von der Putzhilfe bis zum Manager, bis hin zum Lehrer und ist Gründer und Geschäftsführer aktuell von What You Do, EU-Jugendbotschafter und seit 2015 auch Ambassador der Europäischen Union. Und ja, ganz nebenbei versucht er, die Welt zu retten, kein Scherz, wir haben es demnach heute mit einem waschechten Superhelden zu tun, den wir heute bei uns im Podcast begrüßen dürfen. Und eine Story, die ich gerade Ali auch gesagt habe, bevor wir hier auf Aufnahme gedrückt haben, Ali war jemand, den wir damals für unser allererstes Event gewinnen wollten. Hat leider nicht funktioniert aus zeitlichen Gründen, aber jetzt ist es umso schöner, dass er zumindest erstmal bei uns hier in dem Podcast ist. Deswegen Ali, bevor ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen rede, schön, dass du da bist. Welcome to the show und ja, bist du ready und hast du Bock?
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Das ist eine Riesenehre, bei euch jetzt quasi im Podcast zu sein. Und ich habe mehr als Bock, weil ich ziehe vor euch allen den Hut, weil ihr habt euch damals 2016 gemeldet bei mir und ihr seid immer dran geblieben, ihr habt das Ding ausgebaut und vor so einer Leistung ziehe ich wirklich den Hut, weil das natürlich nicht einfach ist, wenn man sein eigenes Ding umsetzt.
Ja, saugeil, danke dir, das Lob nehmen wir gerne an. Ali, ich habe ein bisschen was über dich erzählt, es war jetzt ein Mini-Intro, du kannst das viel, viel besser, deswegen gib uns gerne ein bisschen Farbe zu deiner Origin-Story, also wie kam es dazu, dass du irgendwie 40 Jobs gemacht hast, wo irgendwie alles dabei war, bis hin zum erfolgreichen Gründer und Geschäftsführer. Vielleicht nimmst du uns da ein bisschen mit in deine Vergangenheit bis zum heutigen Tag.
Also wie du ja von meinem Namen schon siehst, ich bin jetzt nicht der gebürtige Deutsche oder Österreicher. Also allein der Name Ali hört sich sehr quasi an aus dem orientalischen Raum.
Und wie sprechen wir den Nachnamen aus, sorry?
Naja, wie würdest du ihn aussprechen?
Okay, jetzt wird's doch peinlich. Ich habe versucht, mich drum zu drücken.
Und versuch's mal.
Okay, Malodic. Ich kann's
nicht. Perfekt. Es ist ein bisschen so, also ich sag immer zu den Leuten, so, als würdest du sagen Hachi, aber Ali Malocci. Ali Malocci.
Okay, ja? Ali Malocci, okay, das kriege
genau. ich. Genau. Und Ali und auch mein Name ist keine echten europäischen Namen, sondern ich bin im Iran geboren, in Teheran. Vor jetzt doch fast 37 Jahren. Und meine Eltern kamen als Flüchtlinge nach quasi in schöne Europa. Ich bin in einem Flüchtlingsheim aufgewachsen, vor den Toren Wiens. Danach haben wir einen Asylbescheid bekommen und haben gewusst, wir werden jetzt mal für eine lange Zeit hier bleiben, quasi in Europa. Ich bin dann in Österreich aufgewachsen. Als ich 10 Jahre alt war, sind wir ständig umgezogen. Also als ich 10 Jahre alt war, hatten wir schon irgendwie 13 Wohnungen hinter uns. Bis zu meinem 13. Lebensjahr waren meine Klamotten von der Caritas und vom Roten Kreuz. Das heißt, ich kenne das Gefühl, wie das ist, wenn du als Fremder in einem fremden Umfeld aufwächst und du hast deine Eltern quasi ab jetzt nicht wirklich einen anderen, ich sag mal so, in ein anderes Netz von Freunden, Familie oder Kultur, das du kennst, hast du nicht. Das heißt, du bist von Kindesbeinen eigentlich schon darauf eingestellt, dich an diese veränderte Welt ständig anzupassen. Und wenn du zwischen den Welten aufwächst, so wie ich es aufgewachsen bin, dann war für mich die Veränderung, dieses Hinfallen, Aufstehen, mich immer wieder neu zu erfinden, eigentlich sehr normal. Und das sind auch die Dinge, die du natürlich später mal brauchst, um vielleicht Unternehmer zu werden. Diese ständige Anpassung an das Neue, diese innere Hoffnung immer zu haben, es wird schon gut gehen. Und als ich 13 Jahre alt war, haben sich meine Eltern scheiden lassen. Ich habe begonnen zu stottern, weil das für mich doch eine Art Schock war. Wegen dem Stottern habe ich dann die Schule abgebrochen, ein halbes Jahr vom Abi, weil ich Angst hatte, vor Menschen zu sprechen. Habe dann eben über 40 Jobs in meinem Leben gemacht. Also ich habe Boden geputzt, hat was Fastfood-Aushilfe geholfen, war Briefträger bei der Post, ich habe auf Baustellen geschuftet. Ich habe so viele Jobs gemacht, aber immer parallel begonnen, auch meine Bildung nachzuholen, weil mir Bildung sehr wohl wichtig war. Ich habe dann die Abendschule fertig gemacht, habe dann auch fertig studiert. Ich war auch im eigenen Bachelor of Science in verteilte Computersysteme. Ich bin auch gelernter Programmierer und eigentlich IT-Nerd. Aber das habe ich alles berufsbegleitend gemacht, neben all diesen Aushilfsjobs. Und dann nach diesen Ausbildungen habe ich die Chance gehabt, bei Siemens zu arbeiten, im Bereich Beratung und IT-Management. Dann war ich bei einem großen amerikanischen Konzern. Dort habe ich dann das erste Mal ein Team aufgebaut. Dann habe ich plötzlich einen riesen Burnout gehabt, weil mein Vater plötzlich verstorben ist von heute auf morgen und mir das Ganze damals im Alter von 27 eindeutig zu viel war. Ich habe damals total den Boden unter den Füßen verloren und war mehrere Monate lang quasi offiziell krank mit einem Burnout und war nicht fähig, irgendwas zu machen. Und habe dann den Job in dem Konzern gekündigt und mir einfach die Frage gestellt, was ich aus meinem Leben machen möchte, falls mein Leben quasi in einem Jahr vorbei wäre. Und bin ziemlich schnell im Bereich der Bildung gelandet und habe dann im Jahr 2010 war das, begonnen, auch als Lehrer zu arbeiten in einem Gymnasium. Weil ich einfach gemerkt habe, wenn ich mit Jugendlichen arbeite, dann kann ich das Leben von, also ich kann wirklich die Lebensschicksale prägen von Menschen, denn jeder Jugendliche heute in der Schule ist in den nächsten 5 bis 10 Jahren einer von den Erwachsenen in dieser Welt da draußen. Und du schaffst einem Jugendlichen was mitzugeben, dann hast du die Zukunft eines Menschen für immer verändert. Deshalb war ich Lehrer und das war ziemlich cool. Aber als ich eben Lehrer war, 2010, habe ich gesehen, dass auf der einen Seite die Kinder alle Handys haben und Mobilephones haben und alle mit dem Internet verbunden sind. Aber sie haben ihre Mobilephones nicht verwendet für etwas Sinnvolles. Also sie haben es nicht verwendet für Berufsorientierung oder sich anzusehen, was sie aus ihrem Leben machen können, sondern damals schon nur für Selfies und für Katzenfotos.
Okay.
Und als ich ein Kind war im Alter von 14 Jahren, wollte ich immer so eine Art Handbuch mit Lebensgeschichten haben. Ich habe in der Schule immer gesagt, warum gibt es für alles ein Buch, für Mathe, Deutsch, Biologie, aber nicht zum Thema Werdegänge, Karrieren, Lebensgeschichten. Und als Kind wollte ich eben immer so ein Handbuch haben, wo du durchblättern kannst und von Lebensgeschichten andere lernen kannst. Und dann, das war dann 2010 als Lehrer, habe ich mir gedacht, okay, dieses Handbuch mit Lebensgeschichten, das könnte ich ja selber auch bauen für meine Schüler. Und habe dann eine kleine Website gestartet, wie eine Art Blog eigentlich, wo ich einfach begonnen habe, viele Menschen zu interviewen. Zuerst in Textform, dann in Videoform, wo einfach alle Menschen, die einen Job haben, egal ob Busfahrer oder Präsident oder Lehrer oder jemand, der in der Pflege arbeitet, alle Menschen beantworten einfach immer dieselben Fragen über ihren Job und über ihren Werdegang. Und diese Plattform soll einfach kostenlos und offen sein für alle Menschen, die nicht wissen, was sie im Leben machen. Und habe das in meiner Freizeit begonnen zu machen als Lehrer. Und plötzlich ist das Ding ziemlich groß geworden. Wir haben ganz viele Menschen plötzlich angezogen, die dabei sein wollten und mitmachen wollten. Und mittlerweile ist es ein Team von fast 40 Personen, über 7000 Video-Stories, also fast 7000 Video-Stories, sind jetzt online. Gedreht haben wir schon über 7000, wirklich aus über 100 Nationen dieser Welt. Wir haben Interviews gedreht bei Hunderten von Unternehmen, die uns auch jährlich quasi für ein Unternehmensprofil bezahlen, für Employer Branding. Und das Ding ist, und mittlerweile haben wir auch, glaube ich, über 20 Awards gewonnen, internationale, von der UNO bis nach Deutschland zum HR Excellence Award, wo wir einfach immer zeigen wollten, dass es nicht nur um die eine Idee geht, sondern um die einfach auch umzusetzen. Und ich bin eigentlich Geschäftsführer oder Startup-Founder geworden, quasi per Zufall, weil ich einfach diese Idee in die Welt gesetzt habe als Verein. Aber irgendwann hat es eine Eigendynamik angenommen und wir haben damals quasi beschlossen, ein Unternehmen zu gründen. Und dann bist du plötzlich Gründer und Entrepreneur. Und ein Jahr vorher hatte ich nicht mal eine Ahnung, wie man dieses Wort Entrepreneur buchstabiert. Und plötzlich bist du es offiziell.
Ja, geile Story, feiere ich übertrieben ab. Und das ist dann auch nach wie vor dein aktuelles Hauptprojekt. Du bist ja auch viel als Speaker unterwegs mittlerweile.
Ja.
Das ist aber nach wie vor dein absolutes Hauptprojekt und das liegt im Stapel der To-Dos ganz oben.
Also das würde ich so vielleicht gar nicht mehr sehen. Also ich hab früher, als ich damals Unternehmensberater war, immer gedacht, wenn du etwas gründest und das quasi managst, dann geht es darum, du musst immer ganz oben bleiben. Die ganze Zeit. Nur bei der Unternehmensgründung selbst habe ich damals irgendwie schon gemerkt, meine Aufgabe ist es als Gründer eigentlich, mich eigentlich überflüssig zu machen. Ja. Ich habe damals bei der Unternehmensgründung im Jänner 2012 zu allen Leuten am Tisch gesagt, Leute, mein Ziel ist es, in 3 Jahren bin ich ersetzbar. Okay. Und es hat damals dreieinhalb Jahre gedauert, so ein ziemlicher Kampf, es wirklich auch zu exekutieren, es wirklich jetzt auch zu schaffen, dass du in so kurzer Zeit dich ersetzbar machst. Und im Juli 2015 habe ich dann den CEO-Posten abgegeben an meinen Kindheitsfreund, an den Schubin, und habe dann gesagt, schaut's Leute, ich bin operativ, bin ich nicht mehr drinnen. Ich werde mich kümmern um die Bildungsprojekte, ich bin der Außenbotschafter, ich bin noch in einer Geschäftsführerrolle dabei, aber das operative Management macht das Unternehmen selbst. Ja. Mhm. Deshalb haben wir es ja in die Welt gebracht, um ein Unternehmen aufzubauen, welches sich selbst auch trägt. Ja. Ja. Und deshalb bin ich dann vor circa 2 Jahren, habe ich mich dann darauf fokussiert, andere Projekte zu treiben, meine Rolle als EU-Jugendbotschafter, wo ich im Bildungswesen unterwegs bin, zu forcieren, aber auch selbst bei Startups auszuhelfen, diese mit aufzubauen, Bücher zu schreiben zu dem Thema. Und dieses Jahr im Sommer habe ich dann erfahren, ich werde Ende März nächsten Jahres werde ich Vater einer kleinen Tochter.
Cool.
Und da habe ich dann gesagt, gut, das eine Baby-Watcher-Du muss ich jetzt nach 7 Jahren ziehen lassen, um mich jetzt um das nächste Baby zu kümmern.
Yeah.
Das eine ist mein echtes Baby, aber noch andere Projekte, die kommen, und Watcher-Du selbst. Ich meine, ich habe es mir eintätowiert auf meine Haut, unser Logo, ja. Mhm. Aber Watcher-Du ist wie ein Kind, welches schon vor längerer Zeit gelernt hat, selbst zu gehen. Mhm. Und es ist natürlich meine Herzensangelegenheit, aber es gibt andere Menschen, die sich operativ viel besser darum kümmern. Und ich bin von einem Manager zu einem Business Owner geworden. Ich habe meine Anteile, ich sitze im Beirat einmal im Quartal, aber es gibt andere, die sich Vollzeit darum kümmern.
Ja, ja, also sau cool. Und ich finde es auch gut, dass du es ansprichst, weil ich glaube, dass auch das tatsächlich die Hauptaufgabe eines jeden Unternehmers sein sollte, sich überflüssig und ersetzbar zu machen. Wie hast du es geschafft? Was war ausschlaggebend dafür? Was meinst du so rückblickend?
Naja, ich glaube, das Wichtigste ist zu verstehen, was du gut kannst und was die Dinge sind, wo du vielleicht dein Leben lang versuchst, diese Defizite auszugleichen, aber du zu viel Energie dabei verlierst. Also zum Beispiel habe ich in meinem Leben ziemlich oft gemerkt, dass ich extrem gut mit unsicheren Situationen umgehen kann, wenn es noch keine klassischen Pläne gibt, aber du einfach mal beginnen musst. Mhm. Es gibt ja Menschen, die brauchen oft einen Plan, bevor sie mit etwas beginnen, und dann gibt es Menschen, die sagen, wir haben ein Ziel, wir haben einige Dinge, die wir nutzen können, und wir legen einfach mal los und wir machen einfach mal. Und ich bin so ein Typ, wenn wir ungefähr wissen, wo die Vision hingeht, oder wenn wir die Vision haben, ich ein paar Leute habe, ein paar Ressourcen habe, dann kann ich dir relativ gut und auf kreative Art und Weise ein Produkt hinstellen und es auch zu einer Art Marktreife bringen. Ja, das kann ich wirklich sehr gut. Und ich kann solche Projekte auch dabei begleiten, relativ schnell die Menschen zu challengen und zu sehen, wo vielleicht gerade das eine Bottleneck ist. Und den Menschen auch vielleicht dahin führen, diese Bottlenecks selbst zu sehen, um selbst Lösungen zu finden. Aber ich bin definitiv der Falsche, wenn es darum vielleicht geht, ja, oder zumindest war ich die letzten Jahre, jeden Montag, keine Ahnung, 4 Stunden in einem Management-Meeting zu sitzen, vor einem Excel-Sheet, wo alle das Excel-Sheet durchgehen, da gibt es andere, die sind um einiges glücklicher, wenn die sowas machen.
Ja, ja.
Und ich bin eher so eine Art freies Radikal, und du weißt natürlich, wenn du ein Projekt gründest und du bringst es irgendwann zu einem Punkt, wo du sagst, daraus wird ein Business, dann musst du irgendwann verstehen, dass es zum Beispiel einen CEO braucht, manchmal in Phasen, der immer intern für die Leute anwesend ist. Du brauchst jemanden, der das operative Management ownt. Und ich bin jemand, der viel besser ist, wenn er unterwegs ist. Ja. Und da habe ich damals relativ bald gemerkt, ich bin definitiv der Richtige, um Watcha2 aufzubauen. Ich bin wahrscheinlich auch der Richtige, wenn es mal darum geht, dass die ganze Watcha2-Sache komplett umzureißen, wenn es mal nicht gut funktionieren sollte. Aber wenn es darum geht, den Betrieb zu halten, dass das Ding operativ meint, habe ich relativ bald gewusst, dass ich das definitiv nicht bin. Und das ging aber nur, weil ich davor so viele Jahre auch Berufserfahrung hatte. Und ich sage jetzt nicht, dass jemand 10 Jahre Berufserfahrung braucht, aber wenn du in deinem Leben niemals für dich ausprobiert hast, wo deine Grenzen sind, wenn du nicht für dich herausfindest, wo du dich wohlfühlst, wo du Energie bekommst von Aufgaben, wo du Energie verlierst, wenn du das bei dir selbst nicht kennst, dann kann es bei der Gründung später mal ziemlich hart werden, wenn du plötzlich wirklich merkst, wer du bist und wer du nicht bist. Ja. Und mein Glück war, ich hatte davor in meinem Leben durch all diese Dinge, Flüchtling sein, Schulabbrecher, Stottern und so, hatte ich Gott sei Dank vom Leben oft die Chance, herauszufinden, welche Dinge ich wirklich kann. Und das hat mir dann natürlich sehr geholfen bei dieser Entscheidung.
Ja, so cool. Lass uns neben diesem Thema auch in andere Themen einsteigen, die du vorhin, als du über sich selbst und deine Story ein bisschen erzählt hast. Zum Beispiel ein trauriges Thema, der Tod deines Vaters. Wie bist du da rausgekommen? Du bist ja anscheinend wirklich emotional länger auch im Loch gewesen. Was hat dir geholfen, da rauszukommen?
Also ich bin damals deshalb in das Loch gefallen, weil mein Vater und ich haben zu dem Zeitpunkt damals nur gestritten. Meine Eltern sind aus dem Iran geflohen, das habe ich dir erzählt. Mhm. Mein Papa war im Iran Software Engineer und im Top-Management eines Konzerns und auch Uni-Professor. Und nach der Flucht aus dem Iran ist er leider komplett an der Flucht zerbrochen. Das ist das, was heute auch bei vielen Menschen passiert, die ihr Land plötzlich verlassen müssen, weil es zu gefährlich wird. Und mein Vater hat in Österreich es nie wieder geschafft, die Dinge auf die Reihe zu bekommen und hat sich selbst sehr stark verloren und wir haben immer nur gestritten und ich habe gesagt, Papa, schau, ich habe es auch geschafft, warum willst du nicht? Und die Wahrheit war, er konnte einfach nicht, weil er psychisch krank war und hat dann auch nicht stark auf sich geachtet. Und während ich da in der Konzernwelt immer gedacht habe, jetzt bin ich der geile Hund, habe ich dieses familiäre, dieses Bindungsthema komplett übersehen. Wie wichtig es ist, einfach Menschen so zu akzeptieren, wie sie sind, inklusive all der Dinge, die uns nicht gefallen. Und plötzlich stirbt dein Vater und das werde ich nie vergessen. Ich stand im Krankenhaus und habe damals zu dem Arzt gesagt, wissen Sie, ich konnte mich von meinem Vater nicht verabschieden, weil mein Papa wirklich, der starb plötzlich von heute auf morgen. Und als ich zu dem Arzt sage, ich konnte mich nicht mal verabschieden, hat der Arzt etwas gesagt, was bis heute in meinem Kopf geblieben ist. Er hat gesagt, Herr Malocci, die wenigsten Menschen können sich verabschieden. Und damals habe ich plötzlich realisiert, wir Menschen leben das Leben wie eine Generalprobe, als würde es später mal noch Plan B, C und D geben. Wir leben das Leben also als unendlich. Nur jeder Tag unseres Lebens, der vergeht, ist ein Tag weniger vom Rest unserer Geschichte, die wir jeden Tag schreiben. Und kein Mensch wird an unserem Grabstein stehen und sagen, hey, dieser Typ hat die Umsätze nach oben getrieben, der hat fettes Business gemacht. Ich hoffe, dass die Menschen an unserem Grabstein nicht so über uns reden. Sondern ich glaube, dass die Menschen eher bei unserem Grabstein darüber reden werden, welches Gefühl wir bei ihnen hinterlassen haben. Yes. Welche Dinge sie durch uns erlebt haben, wenn wir dabei waren. Und sie werden um uns trauern, die Menschen, weil sie wissen, dass sie keine neuen Erfahrungen mit uns machen können. Deshalb trauern wir Menschen hinterher. Ja. Und ich habe damals diesen Burnout bekommen, weil plötzlich mein Weltbild, dieses wie Karriere aussieht, wie Erfolg aussieht, komplett über den Haufen geschmissen wurde, weil damals war ich plötzlich so ein Typ, damals noch so fettes Auto, Aktienoptionen, geil, tolle Visitenkarte und plötzlich fällt ein Mensch aus seinem Leben weg und plötzlich bricht er zusammen. Und hätte ich damals meine Freunde nicht gehabt und hätte ich damals nicht vielleicht auch, also ich war damals auch in einem Krankenhaus, die haben mich auch untersucht, ich war bei einem Psychologen, bei einer Gesprächstherapie. Das heißt, du merkst einfach, du brauchst ganz, ganz viele Menschen, die dich dabei begleiten, weil du das alleine nicht schaffst. Also damals habe ich in meinem Leben gelernt, die Zeit der Einzelkämpfer ist vorbei. Wenn du in einer Krise bist, versuch sie ja nicht alleine zu lösen, sondern lass dich auch mal fallen und lass dich von Menschen tragen, die dir helfen wollen. Und ich habe damals mit der Hilfe von vielen Gesprächen, viele Menschen, viele echte Freunde, denen ich als Mensch wichtig war, das war diese Kombination von diesen Menschen, wo ich immer gemerkt habe, durch den Job damals bin ich zum richtigen Arschloch geworden, der eigentlich nur an das Geld gedacht hat und an die Karriere. Und nach dem Tod meines Vaters habe ich plötzlich gemerkt, dass es eigentlich am Ende des Tages um ganz andere Kaliber geht und mit der Hilfe von Freunden und dieses mir selber Zeit geben, mir nicht ständig unter Druck setzen, zu verstehen, wie wertvoll jeder einzelne Tag ist, da bekommst du dann plötzlich eine ganz andere Sicherheit im Leben und bekommst dann auch Urvertrauen in das Leben und weißt, dass jeder Tag wirklich ein Geschenk ist. Und es war diese Kombination von vielen Menschen, die mich begleitet haben und mich dann zugebracht haben, dass ich eines Tages mir gesagt habe, so, jetzt bin ich bereit, mir wirklich die Frage zu stellen, was ich wirklich machen möchte Und was ich sicher nicht will, ist das Leben zu leben, das ich die letzten paar Jahre gelebt habe.
Ich finde es eine super bewegende Story mit einer geilen Message. Und ich bin voll bei dir zu dem, was du gesagt hast. Es gibt so ein Sprichwort sinngemäß, ich kriege ihn jetzt nicht wortgenau hin, aber sinngemäß, die Menschen werden sich nicht daran erinnern, wie viel Geld du verdient hast, was für einen Status du in der Gesellschaft hast, etc., sondern sie werden sich daran erinnern, welches Gefühl sie in deiner Gegenwart hatten.
Ja, genau sowas. Genau so sehe ich das auch, ja. Mhm.
Und das ist ja eigentlich genau das, was du gesagt hast gerade. Mhm. Und ich find's cool und danke, dass du das mit uns so offen und transparent teilst, diese ja auch intime Story bei dir. Und danke. Ich bin auch immer der Meinung, so hart das ist, ich habe das Gott sei Dank nicht hinter mir, Vater verlieren. Aber ich glaube immer, dass das auch dass das Leben bipolar ist und ich glaube, ich habe das auch im anderen Podcast schon mal gesagt, aber dass nichts nur schlecht ist und nichts nur gut ist, sondern dass immer alles so ein zweiseitiges Schwert ist und dass auch was Schlechtes viel Gutes mit sich bringen kann.
Ich glaube, dass du da was sehr Richtiges sagst. Ich glaube, viele Menschen teilen die Dinge ein in gut und schlecht. Die Wahrheit ist, dass die Dinge einfach so sind, wie sie sind. Und ich kann dir eines sagen, so schlimm das bei meinem Vater auch war, wäre das damals nicht passiert, hätte ich niemals begonnen, mein Leben zu hinterfragen. Ich hätte niemals begonnen zu sagen, okay, ich möchte etwas anderes in meinem Leben machen. Es sind oft die Schicksalsschläge in unserem Leben, die eigentlich nichts anderes sind als eine Art Spiegel des Lebens, wo das Leben uns nochmal die Frage stellt, was ist dir wirklich wichtig? Ja. Und diese Schicksalsschläge, die passieren nun mal. Ja? Also wir alle wissen, dass Menschen irgendwann sterben. Ja? Wenn es dann aber passiert, können wir das wirklich nutzen, dieses Leben dieses Menschen, der vielleicht weg ist, wirklich herzunehmen und uns die Frage zu stellen, okay, wo stehe ich jetzt? Oder wenn irgendwas anderes in der Welt passiert, was manchmal nicht so schön ist, können wir natürlich sagen, oh Gott, das ist alles schlecht, aber das kostet, glaube ich, sehr viel Energie, sondern wir sollten mehr akzeptieren, was einfach in dieser Welt passiert und für uns dann die Schlüsse ziehen, wie wir damit umgehen wollen. Und so gesehen muss ich dir wirklich sagen, im Leben, es gibt nichts Schlechtes, außer in dem Moment, wo es passiert. Aber Jahre später manchmal merkst du, dass viele Dinge dazu geführt haben, dich in eine Richtung zu entwickeln, wo du vielleicht alleine nicht hingekommen wärst.
Ja, das ist auch dieses Urvertrauen, was du angesprochen hast. Ja. Dieses Grundvertrauen ins Leben. Das Leben spielt für mich und nicht gegen mich.
Genauso. Ich sag dir eines, genauso ist es, aber das habe ich erst, es haben viele Jahre vergehen müssen, bis ich das wirklich geschnallt habe. Ja.
Ja, und ich glaube, der Unterschied ist auch bei vielen und da bin ich nicht frei von, nicht zu sagen, ich habe es verstanden, sondern es auch wirklich zu fühlen und zu leben. Das sind dann auch nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber ich glaube, der erste Weg ist halt, das erstmal für sich zu verstehen. Aber das dann auch wirklich zu leben und zu fühlen, ist, glaube ich, nochmal was anderes. Was hat dir geholfen, das zu fühlen? War es dieses krasse, einschneidende Erlebnis mit deinem Vater?
Also ich kann dir sagen, dass viele, also wenn du zu den Menschen, also wenn du dir heute zu Weihnachten ansiehst, was die Menschen schenken, die schenken sich auf irgendwelche Kalender, wo drauf steht Carpe Diem, nutze den Tag. Ja. Und jeder wird sagen, ja, nutze den Tag, geiler Spruch, ja, steht so an der Wand. Das ist ein bisschen so wie jemand, der jeden Tag eine Packung Zigaretten raucht und du sagst zu dem Typen, hey, Rauchen ist schädlich. Na, der wird zu dir sagen, ja, ich weiß, dass Rauchen schädlich ist. Aber die Information selbst wird dich nicht dazu bringen, dass du im Rauchen aufhörst. Also viele Menschen wissen, dass Rauchen schädlich ist, aber sie hören nicht auf, weil sie nicht können. Wenn aber diese Person plötzlich zum Arzt geht und der Arzt sagt, ich habe mir gerade ihre Werte angesehen, wenn sie weiter so rauchen, werden sie wahrscheinlich in einem Monat eine Art Herzinfarkt haben. In der Sekunde lassen plötzlich viele die Zigarette fallen und greifen sie nie wieder an, weil plötzlich eine Art Schrecken durch ihren Körper geht. Ja. Was eine Sache, die wir Menschen viel zu selten lernen, ist, dass eine Erfahrung oder eine Art Wissen, das uns dazu bringt, unser Leben zu verändern, selten etwas zu tun mit der Information, sondern welche Emotion sie in uns auslöst. Und wenn sie uns dazu bringt, eine Emotion erhöht zu spüren, dann kommen wir in die Veränderung, weil unser Körper das dann auch lernt. Das heißt, ich habe immer gewusst, ja, natürlich, das Leben ist endlich. Das weiß natürlich jeder. Mhm. Aber wenn du ins Krankenhaus kommst, weil ein Arzt zu dir sagt, kommen Sie bitte sofort ins Krankenhaus, es geht um Ihren Vater, und du fährst dorthin, du weißt nicht, was los ist, dann stehst du dort und der Arzt sagt zu dir, Herr Malocci, Ihr Vater hat uns angerufen um 3 in der Früh und hat gesagt, er bekommt keine Luft. Und wir haben ihn abgeholt. Und im Krankenwagen ist sein Herz stehen geblieben. Wenn du das plötzlich hörst, dann geht durch dich eine Art Schauer durch, die sich in jeder Zelle manifestiert. Und dann hast du es verstanden, was es bedeutet. Und das ist genauso wie bei dem Raucher, der zum Arzt geht, oder Arzt sagt, die haben uns gerade ihre Wunde angesehen. Wenn sie so weitermachen, haben sie in wenigen Wochen vielleicht einen Herzinfarkt. Das geht durch den ganzen Körper durch. Und wir brauchen manchmal für die Erkenntnis auch eine erhöhte Emotion, auch im Positiven natürlich. Also wenn du zu jemandem sagst, Fitness tut dir gut, wird jeder sagen, natürlich. Aber wenn du nicht einmal richtig laufen warst, nicht richtig trainieren warst und nicht dieses Glücksgefühl kennst, wo dein Körper die Glückshormone rausschießt, dann wirst du nicht verstehen, was dieser Satz bedeutet. Ja. Und wir brauchen oft diese Erfahrung gekoppelt mit dem Wissen, um dann wirklich auch ins Tun zu kommen und eine Bewusstseinsebene einzunehmen, wo wir sagen, okay, jetzt habe ich es verstanden, weil ich spüre es auch und ich kann gar nicht mehr von diesem Wissensstand weggehen.
Ja, ich bin voll bei dir. Ich glaube, alles geht über Erfahren. Wir hatten Satguru, kennst du den? Wir hatten
leider nicht.
Check dir mal aus, ich glaube, der gefällt dir. Das ist so einer der, der bekanntesten spirituellen Yogis dieser Welt. Über 9 Millionen auch freiwillige Helfer und so weiter. So krasser Typ. Und der war auf unserer letzten Veranstaltung auch. Und der hat auch gesagt, alles, was ich dir erzähle, bleibt eine Story. Egal, ob du mir glaubst oder nicht, es bleibt eine Story. Egal, ob es wahr ist oder nicht. Egal, ob du es mir glaubst oder nicht, was ich erzähle, aber es bleibt für dich nur eine Story. Und dass halt vieles über das Erfahren geht. Und ich habe jetzt auch leider vor knapp 2 Wochen meinen Opa verloren, der mit dem ich auch ein enges Verhältnis hatte. Okay. Und den auch so die letzten Tage so mit in den Tod begleitet und halt auch sterben sehen. Und da erfährt man dann halt auch den Tod mal wirklich. Und so paradox es klingt, ich bin natürlich todtraurig, aber dankbar für die Erfahrung, weil das auch in mir viele Dinge verändert hat. So ein bisschen die Angst, die ich habe, oder den Respekt, und da würde ich dich gerne auch zu fragen, diese Erkenntnis, die man gewonnen und erfahren hat, wie hält man die aufrecht? Weil ein Mensch geht relativ schnell auch wieder in seine Gewohnheit zurück und so nach dem Motto aus den Augen, aus dem Sinn. Ja. Wie kann man Erfahrungen, die man erlebt hat, für die man auch, aus der man Erkenntnisse gezogen hat, aber auch wirklich aufrechterhalten?
Also das hat viel damit zu tun, wie viel Zeit man sich im Leben gibt, um Erfahrungen zu machen. Wir sind jetzt zu einer aufmerksamkeitsgetriebenen Ökonomie geworden, wo die Leute zwar von Event zu Event hetzen und mit ihrem Handy so ziemlich alles aufnehmen und scheren, aber sie sind eigentlich niemals im Hier und Jetzt. Also die Leute sind ja, während sie ein Foto machen vom Konzert, eigentlich schon mit dem Gedanken bei dem nächsten Event, wo sie vielleicht auch was Cooles scheren könnten. Ja. Aber wenn sie mal eine Erfahrung machen, dann schaffen sie es nicht, noch die Mobilfone noch mal wegzulegen und sagen, so, ich höre mir gerade den Sänger da vorne an, ich brauche dafür kein Mobilfone, sondern ich bin jetzt im Hier und Jetzt. Ich versuche, diese Song, den ich gerade höre, diese Stimmung in mich aufzusaugen. Macht man das ja schon teilweise an, dass die Menschen nicht fähig sind, das, was sie erleben, auch wirklich bewusst wahrzunehmen, sondern sie erleben es eigentlich nur, um es dann später schon anderen wieder zu erzählen. Mhm. Und bei vielen Dingen, die im Leben passiert, ist Zeit unser bester Freund. Also jedes Mal, wenn man eine Erfahrung macht, wenn man zum Beispiel zu einem coolen Vortrag geht und du gehst zu einem Speaker und der erzählt dir was richtig Gutes und das sitzt. Du gehst zu einem Guru, der erzählt dir was richtig Cooles. Dann macht es vielleicht Sinn, nach diesem Vortrag nicht sofort in den nächsten Vortrag zu gehen oder sofort, ich weiß nicht, im Internet zu starren, sondern vielleicht nach diesem Vortrag, der dich berührt hat, aus diesem Gebäude mal rauszugehen und einfach mal eine halbe Stunde spazieren zu gehen. Damit sich diese Worte und dein eigenes Selbstgespräch damit, wie du es reflektierst, einfach mal manifestiert. Und dann macht es natürlich immer wieder Sinn, sich jeden Tag auch ein bisschen damit auseinanderzusetzen, vielleicht Tagebuch zu führen, jeden Tag, wo man in der Früh mal die Gedanken niederschreibt, die auch reflektiert. Unser Kopf, Organismus benötigt circa an die 6 Wochen. Wenn wir diese 6 Wochen benötigen und Dinge ständig wiederholen, uns Gedanken darüber machen, dann wird es ein Teil unseres Unterbewusstseins. Und viele Menschen ziehen sich so viele Selbsthilfe-Gurus und Selbsthilfe-Coaches rein mit tausenden Tipps. Und wenn sie bei dem einen diese 10-Punkte-Liste haben, wie man im Leben ein besseres Leben lebt, springen sie schon zum nächsten und holen sich die nächsten Tipps. Aber lassen die Dinge niemals sitzen und sacken. Und das Coole bei unserem Gehirn ist ja, oder bei uns als Mensch, wenn wir mal in die Stille gehen, dann beginnen sowieso unsere Gedanken sich zu sortieren. Bei Kindern weiß man zum Beispiel, dass das ganze Thema Geduld oder Langeweile Das ist wäre für Kinder so wichtig, mal auch Langeweile auszuhalten, denn dann hat ihr Gehirn auch mal Zeit, die ganzen Einflüsse, die Kinder erleben, und Kinder lernen ja viel, viel mehr als wir jeden Tag, dann hätten die immer wieder die Chance, dass diese Gedanken mal sitzen und sacken und zu quasi einer großen Erinnerung werden. Und ich für mich habe erfahren, habe herausgefunden, mir geht es vielmehr darum, die Dinge, die ich lerne, die ich erfahre, die möchte ich wirklich, da will ich in die Tiefe gehen, und das geht aber nur, wenn ich halt nicht versuche, 20 Dinge auf einmal zu lernen in einem Monat. Es gibt ja Leute, die wollen unbedingt alles jetzt sofort lernen, sondern ich nehme mir 2, 3 große Themen, versuche mich dort einzulesen, schaue mir Speaker an, Vorträge an, rede mit Menschen, mache mir selbst Gedanken, aber ich drehe mich einen Monat lang oder 1,5 Monate lang immer um dasselbe Thema, weil dann gibt es auch langsam bei mir die Erfahrung und das Gesagte. Mhm. Das ist so mein Ansatz geworden, wo ich gesagt habe, weniger ist mehr. Dafür gehe ich aber auch öfter in die Stille. Also wer mich kennt, weiß, dass ich manchmal Phasen habe, wo ich genau nichts tue, sondern einfach nur in einem Café sitze mit einem Blatt Papier und meine Gedanken niederschreibe, wirklich nur zum Reflektieren und bewusst nichts Neues konsumiere, weil ich einfach weiß, dass ich diese Zeit brauche. Das ist quasi mein Ansatz. Für jemand anderen soll etwas anderes sein.
Ey, ist super hilfreich. Ich finde es super cool und ich denke, dass da ganz, ganz viele diesen Tipp mitnehmen können für sich. Ganz kurz, Ali, bevor wir weitermachen, du nimmst deine Tonspur auf, ja?
Ja.
Okay, gut, weil...
Wird ja alles aufgenommen.
Sehr gut, nur, dass ihr es versteht, warum ich nachfrage. Ich habe leider manchmal so Brüche drin. Ich verstehe dich, aber das muss in sauberer Tonqualität in die Welt danach. Deswegen frage ich da noch was.
Alles gut.
Okay, cool. Weil, ohne Scheiß, das kann ich jetzt schon sagen, das wird eine unfassbar geile Folge. Ich freue mich jetzt schon, dass wir den Termin gefunden haben. Lass uns weitermachen.
Gerne.
Du hast 40 Jobs gemacht, über 40 Jobs. Alles war dabei.
43 Jobs.
Okay, geil. Ja. Warst wahrscheinlich auf der Suche nach, was passt zu dir. Und ich glaube, dass dieses Thema, was passt zu mir, was soll ich denn mit meinem Leben anfangen, akuter denn je ist, bei den ganzen jungen Menschen da draußen. Deswegen die Frage, und die habe ich schon ein paar Mal gestellt, aber ich würde gerne deinen Ansatz dazu hören. Wenn ein Mensch sagt, Ali, ich habe Bock irgendwie aufs Leben, also ich bin jetzt nicht irgendwie gerade depressiv oder im Burnout, also ich habe schon Bock aufs Leben, aber ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll, ich weiß nicht, was meine Passion ist, ich habe einfach keine aktuell. Wie finde ich die, Ali? Was würdest du diesem Menschen sagen?
Also das Wichtigste, was ich den Menschen mal sagen würde, ist, mach dir keinen Stress. Und genieß das, dass du noch nicht weißt, was du genau machen willst. Denn das ist für dich selbst die größte Einladung des Lebens, Dinge zu probieren. Das Leben ist echt wie ein großer Garten mit vielen Blumen. Und es gibt eben nicht die eine tolle Blume, wo du sagst, das ist die Blume, auf die ich gewartet habe. Sondern das Leben ist eigentlich dafür da, in der kurzen Zeit, die wir auf diesem Planeten haben, ist das Leben dafür da, viele Erfahrungen zu machen. Und ich habe bis zu meinem 30. Lebensjahr circa oder 29. Lebensjahr hatte ich keinen Plan, was ich machen will. Und deshalb habe ich einfach alles ausprobiert. Mhm. Ich sage den Menschen immer, probier alles Mögliche aus, komm ins Tun. Also zu Hause zu sitzen auf der Couch und zu sagen, oh, ich bin so arm, ich weiß nicht, was ich machen möchte, ich schaue mir jetzt jeden Tag YouTube-Videos an, kann lustig sein. Aber erst, wenn du Dinge probierst, wenn du mittendrin bist in einem Job, und das kann ehrenamtlich sein, das kann sein in einer NGO, das kann sein, dass du dein eigenes Projekt mal startest nebenbei. Erst, wenn du mal ins Tun kommst und auch vielleicht Jobs machst, die eigentlich nicht cool sind auf den ersten Blick, durch dieses Tun wirst du lernen, was du gerne machst, und du wirst auch merken, was du nicht gerne machst. Und da wirst du immer mehr verstehen, wer du bist, und wirst dein eigenes Profil auch für dich schärfen. Und ich habe erst mit 29, als ich in der Schule gestanden bin und unterrichtet habe, plötzlich gecheckt, oh Mann, diese Idee mit dem Handbuch der Lebensgeschichten, genau das will ich jetzt mal machen die nächsten Jahre. Plötzlich war das da. Und viele Menschen erzählen oft, dass irgendwie ihre Berufung sie gefunden hat. Nur du musst halt deiner Berufung auch die Chance geben, dich zu finden. Und wenn du dich ständig versteckst hinter diesen großen, oh Gott, ich weiß nicht, was ich machen soll, es ist alles so schlimm, ich bin so arm, dann wird deine Berufung sich denken, weißt du was, du hast zwar eine Berufung, aber du bist von deinem Mut her und deiner Selbstwertschätzung noch nicht so weit, geh noch mal ein bisschen weiter suchen. Mhm. Und ich sage den Leuten immer, entspann dich, stress dich ja nicht. Versuch dich auf jeden Fall mit vielen Menschen auszutauschen, die mit dir vielleicht dasselbe Weltbild teilen, vielleicht ein positives Weltbild. Versuch dich mit Menschen zu umgeben, denen vielleicht dieselben Anliegen wie dir wichtig sind, und versuch dich auszuprobieren. Ich habe in meinem Leben so viele Jobs gemacht, die auf den ersten Blick eine Katastrophe waren, aber durch diese Jobs habe ich meistens wirklich, wirklich sehr viel gelernt über mich selbst, auch über den Arbeitsmarkt. Und wenn ein junger Mensch heute zu mir sagt, ich weiß nicht, was ich machen soll aus meinem Leben, sage ich zu der Person wirklich, du kannst es aktuell auch nicht wissen, denn wir haben aktuell auf der Welt über 100.000 Jobtitel, von denen es die Hälfte vor 10 Jahren noch nicht gab. Und 65% der Jobs, die wir auf der Welt in den nächsten 9 bis 10 Jahren haben werden, die gibt es noch nicht. Das heißt, warte nicht darauf, dass dir jemand sagt, dass eine Berufung ist. Du solltest dich selbst kreieren. Geh selber raus und versuch vielleicht der Arbeitgeber zu sein, den du dir immer gewünscht hast. Versuch das eine Problem in der Welt zu lösen, wo du sagst, wenn ich eines Tages Kinder habe, dann will ich nicht mehr, dass meine Kinder das Problem haben. Versuch selbst die Person zu werden, die du dir als Kind immer gewünscht hast. Da sind ganz, ganz viele Zugänge, wie man sich dahin angehen kann. Aber wichtig ist, ja, nicht zu glauben, dass es das eine Ding gibt, das eines Tages vor dir steht, sich vorstellt und sagt, hallo, ich bin deine Berufung, sondern du musst dich dorthin scheitern. Also die besten Menschen, die in ihrem Leben wirklich erfolgreich sind und vor allem zufrieden sind, das sind die Menschen, die sich nach oben gescheitert haben. Es ist ein bisschen so wie, also wenn ganz viele junge Leute heute sagen, ich will unbedingt das machen, ich habe auf was Bock, aber ich weiß auch nicht wie. Das ist ein bisschen so wie die Leute, die sagen, ich gehe ins Fitnessstudio, ich will 100 Kilogramm stemmen, aber verdammt nochmal, warum schaffe ich das nicht? Und zu diesen Menschen sage ich auch, hey, wenn du 100 Kilogramm stemmen möchtest mit Hanteln, dann solltest du mal vielleicht mit 5 Kilogramm beginnen und ein bisschen stemmen. Wenn du merkst, das macht dir Spaß und es ist leicht, dann kannst du absichtlich auf 10 Kilogramm erhöhen, also deinen Widerstand erhöhen. Und indem du ständig deinen Widerstand erhöhst im Fitnesscenter, beginnen deine Muskeln zu wachsen. Und im Leben beginnt deine Lebenserfahrung, die dich formt, immer mehr zu wachsen, je mehr du Dinge probierst. Und dann kommen auch andere Hürden und durch diese Hürden lernst du dich selbst kennen. Und dann eines Tages macht alles in deinem Leben Sinn und dann weißt du plötzlich, okay, die Erfahrungen der letzten 5 oder 10 Jahre meines Lebens, die waren alle genau dafür da, um dieses Problem zu lösen, um Unternehmer zu werden in dem und dem Bereich, um das in die Welt zu setzen, was es vorher noch nicht gab. Weil ich mit meiner Sichtweise sehe eine Lösung für das Problem, wie es vielleicht andere noch nicht sehen. Aber das braucht Zeit. Das braucht eine Art innere Hoffnung an die Zukunft. Das braucht Menschen um dich herum, die genauso an diese Idee glauben und das ausgleichen, was du vielleicht nicht so gut kannst. Und es geht einfach darum zu verstehen, dass es nicht die eine Berufung gibt, die du wahrscheinlich bis zum Ende deines Todes machen wirst oder bis zum Ende deines Lebens machen wirst, sondern das taucht auf, begleitet dich vielleicht viele Jahre deines Lebens, formt sich dann um und du musst lernen, diese Welle des Lebens zu spüren und auf ihr zu surfen. Und dann wirst du auch merken, dass du Teil von etwas Größerem bist.
Ja, ey, ich finde es voll cool, dass du es ansprichst. Hat, glaube ich, keiner bislang dazu gesagt, dass eine Passion auch nicht unbedingt die eine sein muss von irgendwie von Mitte 20 oder noch früher bis Ende des Lebens, dass sich sowas auch mal ändert und nach und nach anpasst. Ja. Ja. Aber vielleicht, also finde ich geil, also natürlich dieses Ausprobieren, viel probieren, einfach machen und schauen, was will ich und was will ich nicht. Aber das ist, glaube ich, der fast einzige Weg, das herauszufinden. Noch 2 Indikatoren, die ich kenne und ich glaube auch mal in diesem Zusammenhang hier im Podcast gesagt habe, deswegen der ein oder andere wird es schon kennen, ist Indikator Nummer 1, hinter deiner Angst liegt oft deine Passion versteckt. Also oft,
danke. Hast du vollkommen recht, unterschreibe ich.
Und Nummer 2 ist so dieses Versuchen, eine Erfahrung zu spüren im Sinne, also wirklich sich reinzuversetzen im Sinne von, stell dir mal vor, du hättest, keine Ahnung, 50 oder 60 Millionen Euro auf deinem Konto, Geld spielt jetzt erstmal keine Rolle, was würdest du dann machen? Und wirklich mal, nicht so, ja, das kann ich mir nicht vorstellen, oder so, wirklich mal sich so krass reinzuversetzen in dieses Szenario, dass man 50, 60 Millionen Euro auf dem Konto hat, sich über Geld keine Gedanken machen muss. Ja. Was würde man dann machen? Ich glaube, das sind so vielleicht so 2 kleine Stellschrauben, um zumindest ein bisschen näher zu kommen an
der Passion. Also ich kann dir eines sagen, das unterschreibe ich alles sofort, also das mit der größten Angst. Ich habe die Schule abgebrochen, weil ich gestottert habe und Angst hatte, vom Menschen zu sprechen. Ich habe über 10 Jahre meines Lebens gestottert und habe immer gesagt, eines Tages bin ich der größte Lehrer der Welt, wenn ich es schaffe zu sprechen. Heute darf ich plötzlich auch Vorträge halten. Ja. Das ist das eine. Aber das zweite, was du sagst mit dieser Vorstellungskraft, das ist total lustig, weil du das sagst. Also seit circa einem Jahr oder 1,5 Jahren kommen auch oft Führungskräfte zu mir zum Coaching. Also es kommen Startup-Gründer zu mir, aber auch manchmal aus Konzernen. Mhm. Und dort geht es manchmal auch bei denen darum, eine eigene Vision der Zukunft zu entwickeln. Und ich habe zum Beispiel früher auch den Leuten immer gesagt, hey, stell dir vor, wenn Geld keine Rolle spielt. Und ich habe gemerkt, dass viele damit Probleme haben manchmal, sich vorzustellen, wie das wäre. Und dann habe ich bestellt aus dem Internet ganz viele Scheine, auf denen draufsteht 10 Millionen US-Dollar, aber so quasi Spielzeugscheine. Okay. Ja?
Ja.
So. Und wenn du dann vor einem erwachsenen Mann stehst oder sitzt, der ist 40 Jahre alt und du sagst zu dem, hey, stell dir vor, Geld spielt keine Rolle, dann kann es sein, dass der sagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Dann gibst du dem plötzlich so einen Schein, wo draufsteht 10 Millionen und stell dir vor, und dann sage ich zu dem, stell dir vor, das Universum schenkt dir jetzt 10 Millionen. Was machst du? Mhm. Allein dieser Akt für sein Gehirn, dieser Akt, dass er diesen Schein plötzlich physisch in der Hand hat, auch wenn es ein Spaßschein ist,
ja,
plötzlich sagen die Leute dann immer, wenn ich diesen Schein jetzt morgen wirklich hätte, dann weiß ich auf jeden Fall, was ich mache. Und dann plötzlich sprudelt es raus aus ihnen. Und ich habe 1,5 Jahre versucht, die Menschen da hinzubekommen. Und erst seitdem ich ihnen diesen Fake-Schein in die Hand gebe, scheint es so, als würde das im Gehirn etwas ausgelöst werden. Und nochmal mehrere Sensoren sagen, gut, jetzt ist es ein bisschen mehr greifbarer, diese Millionen. Mhm. Und plötzlich sprudeln aus den Menschen die Ideen raus. Das ist verrückt. Ja. Ja. Und es funktioniert aber, genau dieses Gedankenexperiment.
Ja, ja, cool. Vielleicht bestelle ich mir das auch mal und drücke das dann ein paar Leuten in die Hand.
Kann gut funktionieren, ja.
Ja, cool. Eine deiner Passionen ist, jungen Menschen eine Perspektive zu bieten. Mhm. A, warum? Und B, wie sieht die Zukunft für junge Menschen jetzt in Deutschland, Österreich, wo du ja beheimatet bist, wie sieht die aus in 10, 20 Jahren?
Also warum ist es meine Passion? Ich glaube, dass wir Menschen immer zu dem Erwachsenen werden, den wir uns als Kind gewünscht haben. Okay. Und ich habe mir als Kind immer jemanden gewünscht in der Schule, der auch in der Schule bedingungslos an mich glaubt. Also zu Hause hatte ich natürlich Eltern oder auch eine Mutter, die immer an mich geglaubt hat. In der Schule habe ich mir oft jemanden gewünscht, der nicht immer ständig zu mir sagt, welchen Job willst du später mal machen, sondern der eher in der Schule mal zu mir sagt, hey Ali, du wirst deinen Weg schon gehen. Mhm. Das heißt, ich kenne das Gefühl, wie das ist, in der Schule zu sitzen, nicht an sich selbst zu glauben und Angst vor der Zukunft zu haben. Dieses Gefühl kenne ich und ich habe immer versucht, Menschen zu helfen, die dasselbe durchmachen. Das heißt, die Passion kommt auf deiner Seite aus dieser Richtung. Auf der anderen Seite bin ich auch ziemlich ein Realist und weiß, dass wenn du heute einen 14-Jährigen ansiehst oder einen 15-Jährigen, dann ist der vielleicht heute in den Augen vieler Menschen ein Kind. Aber in den nächsten 5 bis 10 Jahren ist das der Erwachsene unserer Welt. Und wir haben Klimaschwierigkeiten. Wir haben eine Schere zwischen Arm und Reich in vielen Bereichen. Wir haben ein Frauenbild in dieser Welt, das Frauen immer noch nicht ebenbürtig anzieht in vielen Bereichen. Diese Probleme haben wir nicht wegen den Kindern, sondern wegen Erwachsenen, die glauben, dass die Welt so sein muss, wie sie heute ist. Und ich glaube ganz stark daran, dass es nur die Jugendlichen sind mit ihrer Neugierde und ihrer frischen Sichtweise auf die Welt, die diese Welt verändern werden. Und wenn ich es schaffe, einen 14-jährigen Ich da draußen etwas mitzugeben, und die Welt sich dieser Person so positiv zu verändern, dann ist dieses Kind in ein paar Jahren ein Erwachsener, der selber Arbeitgeber ist, Arbeitnehmer ist, Wähler ist, Elternteil ist vielleicht und selbst diese Welt prägt. Das heißt, jeder, der mit Jugendlichen zu tun hat, jeder, der im Jugendbereich irgendwas macht, der prägt 1:1 automatisch die Zukunft unserer Welt. Und ich finde, eine größere Möglichkeit, um einen Impact auf die Zukunft der Welt zu haben, im Hier und Jetzt und auf die Zukunft gesehen, gibt es gar nicht. Und diese zwei Dinge, meine eigene Erfahrung und diese Zukunftssteuerung quasi in Kombination, bringt mich dazu natürlich, in den Bereich der Jugend zu investieren. Ja. Und die andere Seite ist, wenn du mich fragst, wie sieht die Zukunft aus? Ich habe das Riesenglück, dass ich in Deutschland, Schweiz, Österreich, aber auch europaweit viel in die Schulen eingeladen werde. Und als EU-Jugendbotschafter habe ich natürlich auch einen ziemlich guten Draht eigentlich zu dem, was aktuell so passiert. Und viele erwachsene Menschen haben leider das Gefühl, dass du auf die Jugend nicht mehr bauen kannst. Die Jugend ist zukunftsverdrossen, die hat keine Lust, die will nicht. Das ist ein sehr eindimensionales Bild von der Zukunft, denn was ich gemerkt habe ist, ich habe in den letzten Jahren über 70.000 Jugendliche besucht in ganz Europa und ich habe noch nie einen Jugendlichen gesehen, der keinen Bock hat oder der nicht will, sondern nur Jugendliche, die das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein. Und wenn ich dann mit diesen Jugendlichen arbeite in Berlin in einer Brennpunktschule und ich arbeite mit denen und arbeite an ihrem Selbstwert, mache einem 14-Jährigen klar, hey Mann, deine Sichtweise zählt in der Welt genauso sehr wie meine Sichtweise. Ja, ich als Erwachsener lerne mehr von dir als du von mir. Wenn du dem Kind klar machst, dass es zu Hause vielleicht Schwierigkeiten hat, weil die Eltern nicht an das Kind glauben, aber dem Kind auch gleichzeitig klar machst, dass die Eltern jetzt auch nicht besser wissen, wie die Zukunft aussieht. Und das Kind die Zukunft wirklich selbst auch in der Hand hat, zu entscheiden, was es für ein Leben haben will. Wenn du diesen Menschen plötzlich so Mut machst, auf Augenhöhe, dann merkst du, dass diese Kinder plötzlich über sich hinauswachsen und sich sehr wohl Gedanken machen über die Zukunft, über die Welt, über die Gesellschaft. Und ich erlebe überall eigentlich Jugendliche, die wirklich die Zukunft unserer Welt sind, wenn wir Erwachsenen nicht ständig versuchen würden, diese Jugendlichen so zu erziehen, wie wir erzogen worden sind, sondern diesen Jugendlichen eher die Möglichkeit geben, ihren Weg selbst zu finden. Und ich muss zugeben, für Deutschland, Österreich, Schweiz und Europa habe ich ein sehr, sehr gutes Bild von der Zukunft der Jugendlichen, weil die Erwachsenen immer mehr merken, sie mit ihren Ansichten über die Welt, wie Sicherheit zu denken ist, wie der sichere Job zu denken ist, das sind Sichtweisen, die gehören in die Steinzeit und ins Museum, aber sind sicher nicht zukunftsorientiert. Und die Jugendlichen haben so ein Wahnsinnspotenzial und die sind alle schon mit der Digitalisierung aufgewachsen. Das heißt, die haben doch weniger Orientierungsängste. Die brauchen vielleicht ein bisschen mehr, sag ich jetzt mal, Guidance hinsichtlich Geduld, Nachhaltigkeit, ein bisschen mehr Ruhe haben, ein bisschen sich Gedanken machen über zum Thema Datenschutz. Wie gehen wir miteinander um? Was heißt Social Media? Was heißt das echte One-to-One unter Menschen? Da brauchen sie schon Guidance, aber die Jugendlichen werden ihren Weg gehen. Und ich sag dir eines, das ist echt die Zukunft unserer Welt, weil die Politiker werden es in der Art und Weise nicht sein.
Ja, super schön, dass du das in der Deutlichkeit sagst. Ist das auch dein Fahrplan, um die Welt zu retten? Ich habe dich ja introduced als Superheld und du die Welt versuchst zu retten. Ist es dein Plan, so die Welt zu retten?
Also 7 Milliarden Menschen, ich glaube, dafür habe ich vielleicht die Zeit nicht, aber ich also so wie ich es vorher gesagt habe, wenn ein Mensch, egal ob 10 Jahre alt oder 70 Jahre alt, wenn ein Mensch keine Zukunftsperspektive sieht für sich selbst, dann kann diese Zukunft für eine Person dunkel und schwarz sein und sie kann diese Person dazu bringen, die falschen Entscheidungen im Leben zu treffen, weil diese Entscheidungen dann aus Angst fallen. Wenn ich es aber schaffe, jeden Tag bei einer Person, die Angst vor der Zukunft hat, diese Zukunftsangst ein bisschen zu schmälern, weil ich der Person einfach mehr Perspektiven aufzeige und dieser Person zeige, so wie du bist, bist du gut genug und zwar seit dem Tag deiner Geburt, du musst nicht erst jemand werden. Wenn ich das jeden Tag bei mindestens einer Person schaffe, dann habe ich das Weltbild dieser Person für immer mitgeprägt und im besten Fall die Zukunft und die Welt dieser Person gerettet. Und früher hast du gesagt, Superhelden findest du nur im Kino. Batman, Superman, die sind im Kino, ja. Aber der eine Nachbar ums Eck, der Herr Müller, ist doch kein Superheld. Und ich glaube ganz stark daran, dass jeder Mensch in seinem Leben Dinge erlebt hat, oft Krisen, die uns stärker gemacht haben. Und wenn wir Menschen endlich beginnen, zu den Rückschlägen in unserem Leben zu stehen und was wir daraus gelernt haben, wenn wir endlich beginnen, darüber zu sprechen, es mit anderen Menschen zu teilen, dann sind wir definitiv zu jeder Zeit wahrscheinlich ein Vorbild für genau eine Person, die gerade durch diese Krise durchgeht. Und wenn jeder Mensch auf der Welt beginnen würde zu verstehen, ich bin genauso ein Superheld, weil ich in meinem Leben schon Dinge gemeistert habe und diese Erfahrung weitergeben kann, wenn wir das verstehen, dann brauchen wir nicht mehr ins Kino gehen und Superhelden reinziehen, sondern wir verstehen, dass jeder einzelne von uns anderen Menschen in dieser Welt wirklich helfen kann, das eigene Weltbild radikal für immer zu verändern, und zwar zum Positiven. Und so gesehen versuche ich, dieses Superheldenbild in die Welt zu tragen.
Ja, super schön. Also ich freue mich, das aus der Distanz weiter zu beobachten. Sau cool. Ja, danke, dass es Menschen wie dich geben, die sich voll diesem Thema widmen.
Dankeschön.
Ali, gibt es einen Menschen, mit dem du gerne mal einen ganzen Tag verbringen würdest? Und wenn ja, wer wäre das und warum genau diese Person?
Also die eine Person, mit der ich aktuell am liebsten einen ganzen Tag verbringen möchte, ist meine Mama, weil sie leider schwer krank ist. Aber okay, ich hole das sowieso nach, also ich treffe sie aktuell fast jeden Tag. Ja. Mhm. Also oft sind diese Menschen eigentlich in unserem Umfeld ganz nah. Aber wenn ich wirklich mal treffen möchte, wenn ich dann wirklich mal einen ganzen Tag verbringen möchte, ist der Casey Neistat. Der bekannte YouTuber aus New York. Also da bin ich echt, also ich habe nicht viele Leute, wo ich sage, da bin ich Fan, ja, wirklich nicht, ja. Aber der Casey Neistat, den finde ich schon ziemlich cool. Mhm. Und mit dem würde ich gerne mal so einen Tag oder einen halben Tag verbringen. Am liebsten in New York.
Warum findest du den cool? Also ich kenne ihn, aber ich konsumiere ihn nicht, aber ich weiß, dass ein paar Leute hier im Office ihn auch hart feiern.
Ja, also ich habe, als ich meinen CEO-Post bei WatcherDo zurückgelegt habe, habe ich gewusst, das ist nicht so einfach, wenn ich plötzlich von heute auf morgen nicht mehr CEO bin und es wird schwierig für mich. Habe gewusst, ich muss mal für eine Zeit lang abhauen aus Österreich, um einfach mal eine Art Abstand zu gewinnen. Und ich bin damals nach der CEO-Übergabe, war ich dann 10 Tage in einem Schweigekloster, habe nur meditiert den ganzen Tag von 4 in der Früh bis 2 in der Früh und danach bin ich in den Flieger gestiegen nach China und war dann 3 Wochen lang unterwegs in China und in Hongkong. Und in Hongkong war mir irgendwann manchmal so langweilig, dass ich begonnen habe, YouTube zu schauen und plötzlich habe ich Casey Neistat Videos entdeckt und ich fand das einfach so cool, wie jemand, der genauso wirklich kein leichtes Leben hatte, mit so einer Art Lässigkeit in dem, was er tut, zu einem echten Meister geworden ist, einem echten Storyteller. Und es schafft ein ziemlich lockeres, cooles Leben zu haben, wo wirklich der Spaß und die Freude im Vordergrund steht, aber er diese Tiefe immer wieder mit reinbringt. Und in der Generation YouTube, wo die Leute dich versuchen, die ständig mit irgendwelchen blöden mit irgendeinem blöden Content, wo es eigentlich nur drauf geht, drauf zu klicken, wo die Menschen versuchen, dich so zu ködern. Wenn es da noch Leute gibt, die echte Storytelling machen, und sowas sieht man bei Casey Neistat aber nur, wenn man sich seine Videos über einen längeren Zeitraum auch ansieht. Mhm. Wenn jemand dort das Storytelling reinbringt und es leicht aussehen lässt und immer wieder Lebenserfahrungen reinbringt, die wirklich unter die Haut gehen, das ist halt schon die hohe Kunst. Und wenn ich mir seine Videos oft anschaue, fühle ich mich danach einfach cool. Also cool, ich fühle mich einfach gut danach, es macht echt Spaß. Mhm. Und den würde ich echt mal gern kennenlernen, weil ich glaube, dass es extrem viele Themen gibt, die ich mit ihm auch diskutieren könnte. Und zwar Themen, über die er in den Videos wahrscheinlich nicht spricht, aber die ihn genauso im Leben geprägt haben.
Okay, cool. Also Casey Neistat, wenn ich dran denke, haue ich das einfach mal seinen YouTube-Channel in die Shownotes rein.
Ja,
für echt die, cooler Typ. Ja, die echt ihn auch abchecken typ. Wollen. Kennst du Gary Vaynerchuk?
Ja, klar. Also Gary Vee ist ja auch aus dieser selben Ecke. Ja. Bei Gary Vee ist es nur manchmal für mich ein bisschen so, es ist zu hart manchmal. Es ist zu hart trying, zu sehr hustling. So war ich auch vor vielen Jahren. Es ist, wenn der Gary Vaynerchuk diese ganze Energie, die er in sich hat, vielleicht nutzen würde manchmal, um weniger über Kohle zu reden, sondern vielleicht mehr über Impact in der Welt. Ja, Alter, der Typ könnte Berge wirklich versetzen. Aber ich halte sehr viel von ihm. Der Typ ist ein Meister seines Fachs.
Ich finde auch, ähnlich wie bei Casey, wenn man ihn länger verfolgt, dann merkt man, dass die Hustle-Botschaft eigentlich nur an die Faulen rausgeht, sagt er auch.
Genau.
Dass es eigentlich nur die Messages für die halt faul sind und den Arsch auf gut Deutsch nicht hochbekommen. Ja. Und alle anderen sich davon jetzt nicht angesprochen fühlen müssen. Und ich glaube auch, dass ich konsumiere ihn jetzt auch nicht schon ewig, also ich wäre jetzt nicht einer der First Mover, aber er ist so der Einzige, den ich gerade konsumiere, der einfach zu wenig Zeit hat. Und eigentlich ist Business und Kohle gar nicht mehr so das Thema bei ihm. Ich weiß nicht, ob es das je war tatsächlich.
Wirklich? Okay.
Ich merke, dass der hart auf Impact geht und ich habe ihn getroffen in London am Flughafen, der hat mir da abgefahren. Wow. Wir versuchen ihn gerade zu unserem Event zu kriegen.
Sehr cool.
Ich glaube schon, dass er sehr, sehr impact-driven ist und dass er weitaus spiritueller ist, als man denkt, weil er das Ganze natürlich unter so einem Business-Kontext aufbaut.
Ja.
Aber ich glaube, der hat viel, viel mehr Tiefgang, als die meisten Menschen denken.
Na, ich hab ihn bis vor einem Dreivierteljahr habe ich ihn ziemlich stark konsumiert in vielen Bereichen. Dann hatte ich immer auch keine Zeit mehr, das weiter zu konsumieren. Ich kenne einige Leute aus meinem Umfeld, die eben damals auch gesagt haben, bei ihm verändert sich gerade auch etwas. Also er merkt auch, dass das ganze Impact-Thema wichtiger ist und er merkt auch, wie er natürlich auf den Menschen wirkt. Aber es ist ein guter Input von dir, werde ich mir mal wieder mal reinziehen. Ja. Danke dir.
Ziehen dir
mal rein. Aber er ist ein extrem guter Typ. Also der ist wirklich ein Meister seines Fachs. Ja.
Ja, ziehen den mal rein. Und wie gesagt, seit ich ihn konsumiere, natürlich geht es auch immer noch viel um Business und Strategie und etc. Aber da haben wir ja auch Spaß dran. Du ja genauso wie ich.
Ja, klar.
Gleichzeitig aber auch viel um viel, viel tiefgründigere Dinge. Noch eine Frage, die ich dir gerne stellen würde, die mir spontan kommt.
Ja.
Du hast auf so viele Fragen, die ich dir jetzt gestellt habe, so direkt eine Antwort gehabt und das Gefühl, was ich über dich habe, ist, du bist sehr, sehr klar über dich und das Leben. Gibt es trotzdem eine Frage, die du gerne mal beantwortet haben würdest? Also gibt es eine Frage, wo du noch eine Antwort drauf suchst?
Ja, also es gibt ganz, ganz viele Fragen in dieser Welt. Zum Beispiel ist eine meiner dieser Fragen, die ich noch nicht richtig für mich beantwortet habe, ist, es gibt im Leben so viele Menschen, die einem begegnen und mit manchen hat man eine tolle Zeit, mit anderen hat man nicht so eine tolle Zeit, dann geht man wieder auseinander. Es gibt manchmal Menschen, die begleiten dich viele Jahre deines Lebens und du merkst aber, dass sie dir zum Beispiel nicht gut tun. Jeder hat das in seinem Leben. Jeder hat in seinem Leben irgendwo die eine Person, die man irgendwann kennengelernt hat, vielleicht, weiß nicht, als Freund oder wie auch immer, und die eine Person, die schafft man irgendwie nicht aus dem Leben rauszubekommen. Ja? Und ich habe viele Freunde, die mir das oft erzählen, sagen, ja, da ist eine Person, die nervt aus meinem Freundeskreis, aber irgendwie schaffe ich es nicht, mich da zu trennen und der nervt immer wieder. Und ich frage mich oft im Leben, warum tragen Menschen oft Menschen mit sich, die ihnen eigentlich nicht gut tun? Mhm. Welche Erfahrung ist es, die wir eigentlich da machen wollen, ja, im Leben? Und das interessiert mich schon, weil du einfach merkst, es gibt so viele Dinge, die Menschen nicht gut tun und trotzdem schleppen sie es mit durchs Leben. Und für mich geht es darum, ist das eigentlich ein Zeichen nur vom Leben, uns zu zeigen, dass wir noch nicht fertig sind mit irgendeiner großen Herausforderung, einer großen Challenge? welche Sache ist das da eigentlich? Und die zweite Sache ist natürlich, die mich interessiert, ist, was zum Teufel kommt nach dem Leben? Okay. Also, wir alle waren mal quasi in dem Bauch unserer Mutter, 9 Monate lang. Und die Geburt ist für einen Menschen was total Stressiges, ja, weil du bist dann 9 Monate im Bauch deiner Mama, alles ist cool, es ist schön warm und plötzlich kommt da das Licht, es wird plötzlich kalt, du musst plötzlich von der Nabelschnur deine Energieversorgung umstellen auf Sauerstoff, purer Stress. Und da denkt man sich auch wahrscheinlich, oh Gott, mein Leben ist jetzt vorbei, ja, weil es plötzlich die totale Action ist. Und ich denke mal, wenn wir dann so 90 Jahre leben oder 100 oder 120 und es geht dann zu Ende, und was dann wieder nur so eine Art Übergang ist woanders hin, ja. Und das sind so Dinge, die mich halt total interessieren, ja.
Ja, ich habe auf beide Fragen keine Antwort, ich muss dich enttäuschen.
Ja, ich glaube, das sind die großen Fragen der Menschheit, ja, die wir uns alle jeden Tag stellen, ja.
Ja, aber vielleicht zur ersten Frage, die habe ich mir auch, beiden Fragen stelle ich mir natürlich auch, ja. Zur ersten Frage. Ein Kumpel hat mal zu mir gesagt, alles, was man wirklich will, hat man bereits. Und ich glaube, dass das Ding ist, wenn man sich die Frage stellt, warum, wenn Menschen Dinge nicht gut tun und sie die trotzdem machen und irgendwie sich nicht davon lösen können, dann wollen sie sich im Kern vielleicht nicht wirklich davon lösen, weil vielleicht andere Dinge wichtiger sind. Oder im Leben ist ja viel Verzicht, nur die Frage ist, auf was willst du verzichten? Und vielleicht ist der eine Verzicht dann doch nicht so wichtig wie der andere, wenn das irgendwie Sinn ergibt, was ich sagen will. Aber keine Ahnung.
Ja. Nein, das macht schon Sinn. Ich muss jetzt mal ein bisschen sitzen lassen. aber ja, das...
Also keine Ahnung, in welche, warum das dann tatsächlich so ist, aber vielleicht ist das mal ein Gedankengang, den jeder für sich verarbeiten kann und mal gucken.
Natürlich extrem cool, dankeschön.
Ali, du bist selbst Autor, hast ein Buch geschrieben. Ich verlinke das auch mal in die Shownotes. Erzähl mal ganz kurz, über was es geht. Was die Themen sind und was die Motivation war, das Buch zu schreiben.
Also, ich habe irgendwann Vorträge zu halten, ich war mir eingeladen worden zu einer Konferenz, da hat mal jemand zu mir gesagt, das Buch. Meine Vorträgen, zum einen habe ich sehr oft gebeten, über meine Lebensgeschichte zu erzählen. Quasi Flüchtling, Schulabbrecher, Unternehmen gründen, viele Fehler im Leben machen und dann doch irgendwie kratzen. Und der zweite Teil meiner Vorträge war oft, worauf basiert habe ich mein Unternehmen, die ich alle gegründet habe, überhaupt aufgebaut. Was waren die Prinzipien? Teamführung, Fehlerkulturthematiken, Innovation, dranbleiben, Leute mitreißen, wie geht Investoren an Bord holen und, und. Und es waren immer dieselben Themen und irgendwann hat er in Deutschland, der Verlag Econ, Grundstein zu mir gesagt, hey, wir haben von dir gehört, wir haben uns das Ganze angesehen, wäre cool, wenn du da mal ein Buch schreibst für den deutschsprachigen Markt. Und dann habe ich letztes Jahr erschienen, ich habe fast ein Jahr lang geschrieben, da geht es echt in der ersten Hälfte um meine ganze Lebensgeschichte, die ganzen Erfahrungen, die Dinge, die ich gelernt habe auf dieser Reise, von diesen 40 Jobs, was ich von meinen Eltern gelernt habe, die damals ihr Land haben verlassen müssen, alles neu aufgebaut haben. Der erste Part geht wirklich tief rein. Ja. Ich lasse auch sehr tief in meine Gedankenwelt blicken, was mich zu was bewogen hat und warum. Und im zweiten Teil geht es ganz stark darum, wie ist Watcher 2 entstanden, was waren die Prinzipien, warum haben wir das aufgebaut, warum haben wir begonnen, spezielle Dinge zu machen, wo andere gesagt haben, lass die Finger davon. Da geht es auch darum, wie schaffst du es, Geld verdienen zu koppeln mit Impact-Themen. Ja. Ja. Also ganz große Fragestellungen. Und das Buch ist dann letztes Jahr im August erschienen und war gleich ein paar Monate im schönen Österreich oben auf der Bestsellerliste im Bereich Unternehmensgründung, quasi Management, auch Entwicklung, weil der erste Teil ist ganz viel Persönlichkeitsentwicklung, der zweite Teil ist mehr das Entrepreneurship-Zeug oder Entrepreneurship-Teil. Und das ist letztes Jahr erschienen und gibt es, glaube ich, überall auf Amazon und das ganze Zeug heißt. Und was machst du so heißt das eigentlich? Das heißt, und was machst du so?
Okay, super cool. Und was machst du so, findet ihr in den Shownotes. Also für jeden, den das interessiert. Und vielleicht sorgen wir mal dafür als Community, dass das auch in Deutschland relativ weit oben steht. Also wenn das jeder, der den Podcast hört, sich das Buch holt, dann glaube ich, machen wir ein bisschen was dafür, dass das Buch auch in den deutschen Bestsellerlisten zumindest ein paar Plätze nach oben klettert. Aber saugeil, also es sind genau die Themen, die wir hier tagtäglich irgendwie verfolgen und auch mit unserer Brand Entrepreneur University verfolgen. Da geht es nicht nur um Entrepreneurship, sondern auch viel um Personal Development. Heißt, das sind genau die Themen, die ja zu uns und unserer Community wie die Faust aufs Auge packen. Deswegen nochmal mit einem Klick in den Shownotes zu finden, damit da niemand verloren geht. Und dann wünsche ich jedem Einzelnen, der sich das Ding holt, viel Spaß beim Lesen. Ansonsten, was können wir noch machen zum Abschluss? So zwei Dinge würde ich gerne noch mit dir besprechen. Einmal, genau, wenn du Autor bist, dann müssten wir das eigentlich machen. Weil wir haben öfter hier Bestseller-Autoren schon in der Show gehabt und spielen dann immer mit denen das Spiel Inside Your WhatsApp. Das geht wie folgt. Aufgepasst. Wie würde der Titel deines nächsten Buches heißen, wenn die letzte von dir geschriebene WhatsApp-Nachricht der Titel deines Buches wäre? Also vielleicht, wenn du dein Handy greifbar hast, schau mal kurz in WhatsApp rein, schau nach, was ist die letzte von dir geschriebene WhatsApp-Nachricht und dann wäre das im Umkehrschluss der Titel deines nächsten Buches.
Der Titel, ich bin gleich im Büro und schicke es dir.
Ich bin gleich im Büro und schicke es dir. Okay, cool. wird anscheinend ein Businessbuch.
Ja, klar.
Okay, cool. Dann haben wir das auch.
Thank you for spending your time with us. Always remember, don't talk about your goals anymore. Make them reality. It doesn't matter what happened yesterday. What's important is what happens now. So go out and make your dreams come true.